unser Anfang, geschehe im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst in der Nikolauskirche am 13. Sonntag nach Trinitatis. Mir gefällt das Altarstück so, diese Sonnenblumen. Ich habe auch welche im Garten, aber die sind noch viel niedriger. Da ist gerade mal eine dabei, die ein bisschen so eine Knospe ausgebildet hat und wo so die gelben Blätter etwas rausspitzen. Aber selbst diese kleinen, etwas mickrigen Sonnenblumen machen das Gleiche wie ihre großen Geschwister. Sie richten sich immer nach der Sonne aus. Das sehe ich vom Küchenfenster. Das ist immer so spannend. Morgens nach rechts, abends nach links. Die Sonnenblumen, die haben anscheinend etwas in sich drin, was ihnen immer hilft, genau dahin zu gucken, was wichtig ist für sie. Die richten sich nach der Kraft aus, nach der sie benannt sind, nach der Sonne. Ich wünsche uns, dass wir uns in diesem Gottesdienst auf den ausrichten können, von dem wir Kraft bekommen, nämlich dem dreieinigen Gott. Und so wünsche ich uns nun allen einen gesegneten Gottesdienst.
Thank you.
stellt uns so manche Falle. Manchmal stolpern wir richtig auf unserem Weg. Und dann kommt es auch zu Stürzen. Immer dann, wenn wir dann am Boden sitzen, wenn wir gegen eine Wand gelaufen sind, wenn wir in eine Falle des Lebens geraten sind, dann spüren wir, wie viele Lasten das auf unsere Seele liegt. Aber all das, die Fallen, als auch das Stolpern und das Stürzen, als auch die Schwäche, wir dürfen es in die Hände Gottes legen. Wir dürfen uns von ihm aufhelfen lassen, wenn wir bitten, Gott sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Und der allmächtige Gott hat sich unser erbarmt. Er hat seinen eingeborenen Sohn für unsere Sünde in den Tod gegeben und um seinen Willen uns verziehen. Er hat allen, die an seinen Namen glauben, Macht gegeben, Gottes Kinder zu werden und ihnen seinen Heiligen Geist verheißen. Wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Das verleihe Gott uns allen. Amen.
Erhöre meine Stimme, wenn ich ruhe.
Strom deiner Liebe immer noch. So bitten wir dich, lieb, dass wir nicht am Rand stehen und Zuschauer bleiben, sondern uns mit hineinnehmen lassen in die überwältigende Erfahrung deiner Liebe, die du uns in Christus schenkst, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Thank you. Da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte Jesus und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt, und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge. Und er pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen 3, meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der, die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen. Ehre sei dir, Herr.
Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen,
Brüder, heute Morgen begleiten uns vier Verse aus der Bergpredigt. Die Bergpredigt im Matthäus-Evangelium, sie ist ja, seitdem sie gesprochen und aufgeschrieben wurde, auch immer wieder ein Zankapfel gewesen. Ein Zankapfel zwischen denen, die gesagt haben, es ist eine Regelung, wie zwischenmenschliches Leben gelingen kann, an der man sich orientieren muss und der man nachstreben sollte. Und anderen, die gesagt haben, naja, da wird mehr oder minder etwas Ideales dargestellt und Forderungen erhoben, die letztlich kein Mensch und schon gar nicht die gesamte Menschheit erfüllen kann. Wir müssen heute Morgen nicht über die gesamte Bergpredigt uns Gedanken machen, sondern nur über vier Verse, aber ich denke, die haben es auch ein Stück weit in sich. Jesus sagt da, habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit deine Almosen verborgen bleiben. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Nun, liebe Schwestern und Brüder, da stecken zunächst einmal ein paar ziemlich altmodische Begriffe drin. Hab Acht auf eure Frömmigkeit. So übersetzt es Luther. Sind wir denn fromm? Wollen wir heutzutage fromm sein? Ist der Begriff für uns ein aktueller? Oder reden wir, und ich denke, das spricht auch für den Zeitgeist ein Stück weit, auch in der Kirche lieber von Spiritualität und gelebtem Glauben, weil wir mit diesem alten Wort, fromm sein, gar nicht mehr so viel umgehen können. Und es hat möglicherweise einen Grund, weil wenn man sagt, man redet über seine eigene Spiritualität oder über die Spiritualität anderer, so greift das nur hinein in einen Teil unseres Lebens. Nämlich dann, wenn wir uns gerade mal bewusst mit unserem Herrgott und Schöpfer auseinandersetzen wollen. Dann schaffen wir es mit spirituellen Übungen, den einen oder anderen Schritt zu tun. Und ich glaube, dass dieses alte Wort Frömmigkeit, die Frömmigkeit, auf die wir eben achten sollen, deutlich mehr ist als nur dieser eine Teilbereich. Fromm sein, Frömmigkeit, das ist etwas, was das ganze Leben umfasst. Das nicht eben nur etwas ausdrückt, wie eine teilgeistliche Übung, sondern das ist eine Lebenshaltung, eine Grundhaltung, die geprägt ist vom Vertrauen auf Gott. Sich immer wieder auch in schwierigen Situationen an ihn wenden, an ihn lehnen, sich von ihm halten lassen und gehalten wissen, das ist, glaube ich, die richtige Umschreibung dieses alten Wortes. Und wenn ich so umschreibe, dann hätte ich es eigentlich ganz gern, dass dieses Wort wieder viel moderner würde, als es im Moment ist. Im Urtext steht das griechische Wort dikaiosyne. Das heißt mehr Gerechtigkeit. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr gerecht euch selber gegenüber seid. Dass ihr gerecht euren Mitmenschen gegenüber umgeht und dass ihr auch die rechte Haltung vor Gott habt. Und diese Frömmigkeit, von der Jesus da spricht, das ist eben etwas, was nicht unbedingt Zuschauer oder Bewunderer braucht, sondern etwas, was ganz tief im eigenen Herzen seinen Platz haben will. Und alle Frömmigkeitsübungen, wie man auch an mancher Stelle sieht, in welcher Religion auch immer. Sie bringen herzlich wenig, wenn sie sozusagen vor Theaterpublikum geschehen. Dann legt Jesus noch eins nach. Wenn du nun Almose gibst, schon wieder so ein altes Wort. Wir haben es eigentlich kaum in unserem Sprachgebrauch mehr drin. Höchstens abfällig, negativ. Wir sind doch keine Almosenempfänger. Wenn wir den Begriff Almosen haben in unserem Bewusstsein, dann heißt es, da ist einer, der ist unten, der Empfangende, und der andere, der steht meilenweit drüber, der kann großzügig von oben herab geben. Auch das setzt Jesus in einen anderen Zusammenhang. Denn die Almosen, also die Gabe an den Bedürftigen, die ist eigentlich in allen großen Weltreligionen eine Grundvoraussetzung des Miteinander, dass dieses Miteinander gelingen kann. Im Islam ist es sogar eine der fünf Säulen. Es ist also nicht ein großherziger Akt der Großzügigkeit, der von oben nach unten geschieht, sondern es ist eine Verpflichtung für den, der hat, auch dafür zu sorgen, dass der, der nicht hat, leben kann. Ich weiß, dieses Wort ist auch deswegen ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil man ja zeitweilig so eine Beobachtung hat machen können, selbst in unserer Kirche, die könnte man auf Neudeutsch Winning by Whistling bezeichnen, nämlich wer am meisten jammert, der kriegt am meisten ab. Und dann weiß man oftmals nicht, ist es denn gerecht und richtig, in diese Richtung etwas zu geben oder in die andere. Ich meine, ich bitte ja auch um Almosen, wenn es um Stellenhaus geht. Ne? Allerdings, wir haben in unserem Kopf natürlich, ein Almosen ist ein Pfennig, ein Cent oder mal eine Zehnerin. Und ich brauche ganz schön große Almosen für das Pflegeheim, das wisst ihr schon. Ne? Ich meine, da gibt es ja auch genügend Tricks. Bei uns geht der Klingelbeutel. Einer meiner Vorgänger in der früheren Gemeinde, der hat mal den Vorschlag gemacht, wir nehmen das Holzgerüst vom Klingelbeutel, nehmen den Beutel unten weg und machen ein Netz drunter. Alles, was nicht raschelt, fällt dann durch. Der wollte also sozusagen ein stilles Opfer. Aber ein stilles Opfer ist wieder mal was anderes als ein Almosen. Was Jesus sagt, ist, wenn du etwas einem anderen Menschen gibst, dann gib's einfach von Herzen. Gib's nicht um der eitlen Show willen, lass es nicht vor dir herausposaunen, dass alle sehen, wie gut du bist, sondern gib's mit dem Herzen, gib's gerne. Und in dem Moment bist du auch weit entfernt von denen, die Jesus hier kritisiert, wie die Heuchler nämlich, die es tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Erich Kästner hat mal gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und ich glaube, dieser Satz, der hätte auch fast von Jesus stammen können. Weil er uns Menschen in Bewegung setzt. Das Gute zu erkennen und es dann auch zu tun. Und nicht da zu sitzen in der Zuschauerrolle. Aber es gibt natürlich auch Weiterentwicklungen von solchen Sätzen. Sie haben es bestimmt alle gelesen. Das Buch von Georg Volkmar Graf Zedwitz Arnim, das er 1961 schon geschrieben hat, das lautet nämlich tu Gutes und rede darüber. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe es jetzt nur gefunden, weil ich gesucht habe, von wem stammt denn eigentlich dieser Satz? Tu Gutes und rede darüber ist ja das genaue Gegenteil von dem, was Jesus in unserem Predigtext heute uns ans Herz legen will. Ich habe mich dann mal ein bisschen schlau gemacht und dieses Buch von Georg Volkmar Graf Zedwitz von Arnim, Tu Gutes und rede darüber, gilt auch heute noch als Standardwerk der Public Relations, der Werbeindustrie. Na, die Werbeindustrie, die darf das. Die soll das. Aber die Werbeindustrie will ja auch bei den Menschen etwas bewegen, möchte den Konsum ankurbeln, möchte, wenn die eine oder andere Firma das eine oder andere soziale Projekt oder Sportverein sponsert, dann möchten die ja auch, dass das gesehen wird. Und dass deutlich wird, die engagieren sich nicht nur für ihren eigenen Profit, sondern auch für etwas anderes. Aber bei diesen Firmen und Ähnlichem, bei der Werbung, geht es ja nicht um Seelenheil. Geht es nicht um die Ruhe der eigenen Seele, sondern da geht es ja tatsächlich ums Geschäft. Jesus setzt da etwas ganz anderes dagegen. Wenn du Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Heidelei. Wenn ich jetzt mal den ersten Teil des Satzes weglasse, wenn du aber Almosen gibst, den schiebe ich jetzt mal auf die Seite. Lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Dann ist es ja fast ein Beweis, dass die Bergpredigt keine Forderung für ein gutes Miteinander der Menschen ist, sondern eine Wirklichkeitsbeschreibung in ganz vielen Fällen. Wie oft haben wir den Eindruck, dass gerade in der Politik die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut? Oder bei gewissen Großkonzernen, die auf der einen Seite sich neue Marktanteile holen wollen und auf der anderen Seite Kunden vergrellen, da weiß auch die Linke nicht, was die Rechte tut. Naja, wie soll ich das jetzt positiv sehen? Wenn Jesus dieses fordert. Naja, Jesus möchte einfach, dass etwas in unserer Seele ganz selbstverständlich ist. Dass eben nicht es ein Ergebnis großer Überlegung ist, einem anderen zu helfen, wo man ihn oder er überlegt, sondern dass wir es ganz einfach und mit einem fröhlichen Herzen tun können. Ich war ja auch mal in Niederbayern. Und in Niederbayern, wie auch in der Oberpfalz, sind die meisten Menschen natürlich katholisch. Und da hat man es immer gehört, wenn einer dem anderen was gegeben hat, vergönnt's Gott. Und ich habe als guter Lutheraner und Evangelischer damit nicht viel anfangen können, mit diesem vergönnt's Gott. Erstens hatte ich mich ja schon irgendwo auch innerlich von diesem Bild eines Gottes, der vergilt, wie es im Alten Testament ist, verabschiedet. Und zum anderen erschien es mir auch immer so ein Stück Werkgerechtigkeit. Ich gebe was, ich tue was Gutes und ich hoffe drauf oder erwarte mir, dass der Herrgott mir im Himmel schon einen Lohn dafür gibt. Vergönnt Gott. Und dann habe ich mich irgendwann mal mit einem Mann unterhalten und der hat gesagt, also das verstehe ich nicht bei euch Evangelischen, dass ihr nicht vergönnt Gott sagen könnt. Dann habe ich ihm das so erklärt wie euch gerade, dass ich da keinen Zugang habe. Dann hat er gesagt, das hast du aber falsch verstanden. Es gibt zwei Möglichkeiten zu geben und es gibt zwei Möglichkeiten der Antwort drauf. Wenn ich dir was schenke und du sagst Danke, dann freut es mich. Dann will ich aber auch deinen Dank haben. Das heißt, für das, was gegeben wird, soll es auch eine Gegenleistung geben. Und wenn es nur ein Dankeschön ist. Und wenn einer vergelt's Gott sagt, dann heißt es tatsächlich, ich habe verstanden, dass du das, was du mir oder anderen gegeben hast, nicht getan hast, um von mir ein Dankeschön zu kriegen, sondern das ist von Herzen gekommen und das soll dir Gott tatsächlich anrechnen. Da habe ich dann herzlich wenig dagegen sagen können, denn schließlich auch in unserem Predigttext, da heißt es, dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten, wird dir es anrechnen, wird es deiner Seele gut schreiben. Nicht, weil du etwas gegeben hast, damit du diesen Lohn bekommst, sondern weil du es von Herzen getan hast. Ich habe versucht, es zu verstehen. Ich konnte es einsehen, aber trotzdem irgendwie, obwohl es eigentlich gar nicht so schlecht ist, geht mir so ein Wort wie vergelt's Gott auch heute noch schwer über die Lippen. Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen. LKW waren 16 Euro. Außerdem wurden 13 Euro für die Orgel gegeben. Ganz herzlichen Dank für alles. Vielen Dank auch, wie immer, für das, was Sie bereit sind, heute zu geben. Die Kollekte wird aufgeteilt zwischen der Aktion Gemeinden helfen Gemeinden und der Nachwuchsförderung kirchlicher Mitarbeiter in unserem Dekanatsbezirk. Die kriegen einmal im Jahr Büchergeld. Theologische Bücher sind teuer. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Herzlich einladen möchte ich zum Gottesdienst am kommenden Sonntag. Er ist um 9.30 Uhr hier in der Nikolauskirche und ist natürlich die Jubelkonfirmation von Golden bis Gnaden, ist alles dabei. Einige von euch sind ja dabei. Und die anderen, die nicht mit dabei sein, lade ich trotzdem ein, zu diesem Gottesdienst zu kommen. Es ist nicht so, dass man sagt, da kommen andere, da brauche ich nicht kommen. Feiern wir es miteinander. Die Jubelkonfirmanden treffen sich schon bei den Zehnen drüben im Hof. Und da hoffen wir natürlich ein bisschen auf besseres Wetter als heute. Ansonsten haben wir aber das über dem Kopf. Und schließlich das Wort, das uns durch die Woche begleiten will, aus Matthäus 25. Christus spricht: Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Lasst uns gehen. Lieber himmlischer Vater, wir beten zu dir für alle, die auf ihrem Lebensweg unter die Räuber gefallen sind, dass du ihnen Menschen schickst, die ihnen das tun. Wir beten für alle, die Unrecht und Gewalt leiden, dass du ihnen Gerechtigkeit zuteil werden lässt. Für alle, die in Krisengebieten leben und wegen Krieg und Gewaltherrschaften ihr Leben fürchten müssen, sorge du dafür, dass die Lage sich zum Guten wendet und Frieden einkehrt. Für alle, die krank sind, bitten wir dich um Heilung, aber auch um Kraft, das Schicksal zu ertragen, das du ihnen auferlegst. Wir danken dir dafür, dass du ein Ohr für unsere Gebete hast, dass du uns so viel Gutes tust. Vom Morgen bis zum Abend und vom Abend bis zum Morgen hältst du deine Hand über uns. Dafür danken wir und loben wir dich. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch